Wir sind hier in deinem Namen, du als König zu ehren. Gott, du lädst uns ein in deine Gegenwart. Wir sind hier, weil wir dich lieben, stehen vor dir, wie wir sind. Und wir richten unsere Augen neu auf dich.
Wir sind hier, lasst uns das nochmal sehen.
Wir sind hier in deinem Namen, dich als König zu ehren. Gott, du lädst uns ein in deiner Gegenwart. Wir sind hier, weil wir dich lieben, stehen vor dir, wie wir sind. Und wir richten unsere Augen neu auf dich. Wir sehnen uns nach allem, was du gibst. Unsere Herzen, unsere Ohren öffnen wir jetzt für dich. Und wir laufen dir entgegen, du bist hier. Aus ganzem Herzen singen wir dir dem König zu.
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Euch allen ein ganz herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst heute am Sonntag Judika. Und wir wollen uns wieder grüßen mit der Jahreslosung aus 1. Korinther. Alles, was ihr tut. Der Spruch für unsere neue Woche steht bei Matthäus im 20. Kapitel, der Vers 28. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Heute ist Predigtgottesdienst mit Lobpreiszeit und anschließendem Kirchenkaffee. Gleichzeitig ist auch Kindergottesdienst und Kinderstunde. Die Kinder kommen dann beim Lied Felsenfest und stark hier nach vorn in den Altarraum. Und nun segne uns Gott diesen Gottesdienst, dass er geschehe ihm zur Ehre und uns zur Auferbauung. Lasst uns weiter singen und loben mit dem Lied Du bist gut.
Alles gut. Ja, also die Texte sind angebeamt. Ihr könnt gerne mitsingen. Und lasst uns jetzt gerne eine Zeit zusammen haben, in der wir Gott loben und in seine Gegenwart kommen. Ihr seid doch gern eingeladen, aufzustehen und mitzusingen. Schaut einfach, dass vielleicht auch eure Person, die hinter euch sitzen, trotzdem den Text noch mitsehen. Genau. Ja, also wem es möglich ist, lasst uns gern zusammen aufstehen. Du bist auferstanden. Danke, dass wir heute an diesem Sonntag wieder ganz neu für uns verinnerlichen dürfen und wissen dürfen, dass du lebst. Wir kommen zu dir, Jesus, und wir wollen weiter singen gemeinsam und wollen ja einfach aussprechen, dass du gut bist. Lasst uns weiter zusammen singen.
Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist, wie groß und grenzenlos doch deine Gnade ist. Du machst mein Leben reich, mit Liebe füllst du mich. Ich kann nur staunen, Herr, und ich singe, denn du bist gut. Du bist
Nichts kommt dir jemals gleich.
Nichts kommt dir jemals gleich. Niemand ist so wie du. Der Himmel und das Meer rufen dir Jubel zu. In meiner tiefsten Nacht strahlst du mit hellem Licht. Ich kann nur staunen, Herr. Und ich singe, denn du bist gut. Ich tanze, denn du bist gut und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir. Und ich singe, denn du bist gut und ich tanze, denn du bist gut und ich rufe laut, du bist gut, du bist gut zu mir.
Es ist mein Herzensschrei und alle sollen es hören. Du bist gut, du bist gut. Und ob die Sonne scheint oder der Regen fällt, ja, du bist gut, du bist gut.
Und ich singe, denn du bist gut. Und ich tanze, denn du bist gut. Und ich rufe laut.
Lasst uns beten. Jesus, du bist ein Freund der Kinder. Du hast die Kinder zu dir kommen lassen und du hast sie gesegnet. Wir danken dir für die Kinder, die jetzt hier sind. Wir bitten dich um deinen Segen für sie in Kinderstunde und Kindergottesdienst. Das bitten wir den Vater im Heiligen Geist. Amen. Einen gesegneten Kindergottesdienst, eine gesegnete Kinderstunde.
Thank you.
mein Jesus.
Mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir jeden Tag mehr für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, du bist mir Zuflucht und Kraft, alles in mir beugt sich vor dir und du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name Zuflucht und Kraft und alles in mir beugt sich vor dir und du bist hoch erhoben, Herr. Ruf zu dem Herrn alle Enden der Welt, Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als es die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Christus.
das muss ich sehen. Ich sehe das Kreuz. Komm und glaube, ruft es mich. Kein anderer Weg, der zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Und ich komm, begegne deiner Gnade. Ich sehe das Kreuz. Ich sehe das Kreuz. Über alles hoch erhöht. Ich sehe das Kreuz. Gottes Liebe für die Welt. Kein anderer Weg, zur Freiheit führt, um Versöhnung zu erfahren. Kein anderer Ort, der Vergebung bringt, wo der Preis für uns bezahlt ist. Und ich komm, wie ich bin, und begegne deiner Gnade. Ich sehe das Kreuz. Du und starbst, hast für uns bezahlt. Du hast uns gezeigt, was groß zu sein heißt. Durch dich wird der Plan des Vaters erfüllt. Der Weg ist jetzt frei und wir werden
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese den Abschnitt aus der Bibel, der heute Grundlage für die Predigt ist, aus dem ersten Buch Mose im 22. Kapitel. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand, und so gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Der Herr segne an uns sein Wort. Der einflussreiche Atheist Richard Dawkins schreibt in seinem Buch Der Gotteswahn: Abraham erhält von Gott den Befehl, seinen geliebten Sohn als Brandopfer darzubringen. Daraufhin baut er einen Altar, schichtet das Brennholz auf und bindet Isaak, bei den Muslimen heißt er Ismael, darauf fest. Er hat das tödliche Messer bereits in der Hand, da greift ein Engel auf dramatische Weise ein und verkündet, der Plan habe sich in letzter Minute geändert. Gott habe nur Spaß gemacht, habe Abraham auf die Probe stellen wollen, um seinen Glauben zu prüfen. Ein heutiger Ethiker muss sich einfach fragen, ob ein Kind sich von einem solchen seelischen Trauma jemals wieder erholen würde. Nach modernen ethischen Maßstäben ist diese widerwärtige Geschichte ein Beispiel für Kindesmisshandlung, eine Schikane in zwei ungleichen Machtverhältnissen und die erste belegte Verteidigung nach dem Muster der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Die Erzählung von der Opferung Isaaks ist schwer zu verdauen. Und trotzdem steht sie in der Bibel und trotzdem wird sie als Predigttext ausgesucht. Und trotzdem will diese Story, wie alle Texte, die in der Bibel stehen, ihre Leser, also uns, etwas lehren, will uns korrigieren, will möglicherweise das erschüttern, was wir über Gott denken und glauben und vor allem uns in Gottes Arme treiben. Abraham gilt in der Bibel als Vorbild in Sachen Glauben, als Vater des Glaubens. Dieses Vertrauen hatte er allerdings nicht einfach. Er musste es lernen. Dieser Abschnitt beginnt mit der Formulierung: Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Nach welchen Geschichten? Na, zum Beispiel nach der Geschichte, die erzählt, wie Abraham auf den Ruf Gottes hin seine Heimat verlässt und in ein Land aufbricht, von dem er nur eins weiß: Gott wird es ihm zeigen. Aber eben auch die Geschichte, wie er dann seine Frau Sarah in Ägypten als seine Schwester ausgibt, weil er Angst hatte, etwas anderes könnte ihn das Leben kosten. Und wie Gott selbst dann zum Pharao spricht und Abraham damit beschämt, weil er nicht mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet hatte. Oder auch die Geschichte, in der Abraham denselben Trick später noch einmal gegenüber dem fremden König Abimelech anwendet, mit demselben Ergebnis. Oder auch die Geschichte, wie er Jahre später die Leihmutterschaft von Hagar in Anspruch nimmt um endlich den verheißenen Sohn zu bekommen. Und Sarah schließlich doch schwanger wird. Und Gott Abraham wieder beschämt, weil er nicht mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet hatte. Auch dem Vater des Glaubens fiel es offenbar schwer, Gott zu vertrauen und mit den Möglichkeiten Gottes zu rechnen. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Ich weiß nicht, wie oft Gott diese Aufforderung wiederholen musste, bis Abraham begriffen hatte, worum es geht. Ich kann mir vorstellen, dass Abraham da noch ein paar Mal nachfragen musste. Was soll ich machen? Irrst du dich nicht, Gott, wirklich, den Isaak? Oder hat er etwa gar nicht nachgefragt? Der Autor Navid Kermani schreibt in seinem Buch Ungläubiges Staunen über das Christentum: Das Bedrohliche des Glaubens fand er in dieser Geschichte immer zwischen den Versen 2 und 3. Nicht in Vers 2 und nicht in Vers 3, sondern zwischen den Versen 2 und 3. Also zwischen dem Befehl, Isaak zu opfern, und der Ausführung durch Abraham. Gott befiehlt und Abraham gehorcht. Und dass es dort nichts gibt, keine Regung, kein Mitleid, kein Kummer um den lang ersehnten Sohn, das hat ihn immer befremdet. Die Aufforderung an einen Vater, seinen einzigen Sohn zu töten, ist für uns unverständlich. Sie ist brutal, sie ist abscheulich. Und genau da liegt das Problem, dass wir an dieser Stelle möglicherweise auf Durchgang schalten. Dass wir sagen, diese Geschichte interessiert mich nicht. Ich kann nicht glauben, dass Gott sowas verlangt. Oder das ist eben Altes Testament. Zum Glück kennen wir Gott viel besser und ganz anders und brauchen uns nicht mit diesen alten Geschichten abzugeben. Und in beiden Fällen werden wir damit ganz schnell fertig, aber auch ganz schnell vorbei an dem, was Gott uns zeigen will. Also bleiben wir dran an dieser sperrigen Geschichte und gehen drei Fragen nach. Die erste Frage: Was ist die Bedeutung des Erstgeborenen? Dreimal wird Isaak in der Erzählung als Abrahams einziger Sohn bezeichnet. Heute ist es ja relativ egal, ob jemand das erste, zweite oder dritte Kind seiner Eltern ist. In unserer Gesellschaft zählt das Recht des Einzelnen mehr als das Recht der Gruppe. Damals war es genau umgekehrt. Isaak repräsentierte als Erstgeborener die ganze Familie, den ganzen Clan, das ganze Volk. Die Erstgeborenen spielen im Alten Testament eine große Rolle. Im zweiten Buch Mose ist das an einer Stelle mal beschrieben, da sagt Gott zu Mose: Heilige mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei Mensch und Vieh, das ist mein. Die Zuerstgeborenen gehören Gott. Gott verlangt hier sein Eigentum zurück, das, was ihm gehört. Und das wusste Abraham. Wenn Gott Abraham aufgefordert hätte, Sarah zu opfern, dann hätte Abraham vermutlich gesagt: Das ist doch total verrückt, das wäre ja Mord, das mache ich auf keinen Fall. Beim erstgeborenen Sohn ist es etwas anderes. Die zweite Frage: Warum ist Abrahams Versuchung so schrecklich? Worum geht es denn bei diesem Glaubenstest? Der Engel Gottes sagt nach der Prüfung: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Die Frage ist, ob Abraham Gott fürchtet. Und die Frage ist, was für einen Gott Abraham fürchtet. Abraham hatte Gott als einen segnenden, einen liebenden, einen vor Unheil bewahrenden Gott erlebt, so wie wir ihn vorhin hier besungen haben. Und jetzt stand er vor der Aufgabe, diese Erfahrung seines Lebens mit dem Befehl zur Opferung von Isaak in Einklang zu bringen. Und jedem ist klar, das passt nicht zusammen. Das ist ein unvereinbarer Widerspruch. Und das ist der eigentliche Schrecken dieser Versuchung, dass das nicht zusammenpasst. Wie kann Gott gnädig und barmherzig sein und gleichzeitig so ein Opfer verlangen? Wie soll man das deckungsgleich kriegen? Was wird Abraham gedacht haben, als er den Berg hochstieg? Ob er gedacht hat, ja, ich schaffe das. Nach diesen Geschichten bin ich jetzt so weit, ich kann das machen. Ich liebe Gott mehr als Abraham. Ich liebe den Geber der Gabe mehr als die Gabe. Oder wird er eher gedacht haben, in meiner allergrößten Not, in meinen allergrößten Schmerzen, in meiner allergrößten Verwirrung, glaube ich trotzdem daran, dass Gott gut ist. Er wird sein Versprechen halten, und wenn er dafür Isaak von den Toten auferwecken muss. In Ägypten und bei Abimelech und bei Hagar, da hat Abraham noch nicht sehen können, dass Gott Möglichkeiten hat, die seine Möglichkeiten übersteigen. Hier ist er gerade dabei, das zu entdecken. Und da kommen wir zur dritten Frage. Die dritte Frage: Was bedeutet das stellvertretende Opfer? Als ihn der Engel davon abhält, Isaak zu opfern, sieht Abraham einen Widder, der sich im Gebüsch mit seinen Hörnern verhakt hatte. Und er nennt den Ort, der Herr sieht. Man kann auch sagen, der Herr hat ausersehen, der Herr hat ein Opfer ausersehen. Ja, es ist schon so, das ist eine Geschichte über den Gehorsam gegenüber Gott. Gott soll das Wichtigste in unserem Leben sein. Ihn sollen wir über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und deshalb ist es schon richtig, sich zu fragen, was ist mir eigentlich wichtiger? Die Gaben, die Gott mir gibt, oder Gott, der Geber der Gaben? Der Segen, den ich empfange, oder der, der den Segen spendet? Was wird sich denn für Abraham geändert haben, als er mit Isaak den Berg wieder herabstieg? Er wird vermutlich nie wieder gesagt haben, das ist mein Sohn, das ist meine Verheißung, das ist meine Zukunft. Sondern er wird nach dieser Erfahrung gesagt haben, das ist Gottes Geschenk an mich, das ist Gottes Verheißung für mich, das ist Gottes Zukunft für mich. Wenn ich nach der Sammlung hier im Gottesdienst bete, wir haben Geld gesammelt, um dir damit für alles zu danken, was du uns zum Leben schenkst, wir geben dir von deinem Eigentum zurück, ist das dann liturgische Lyrik oder sehen wir es wirklich so? Mein Leben, meine Kinder, mein Geld, mein Haus, meine Gesundheit? Oder mein mir von Gott anvertrautes Leben, meine mir von Gott anvertrauten Kinder, mein mir von Gott anvertrauter Mann, meine mir von Gott anvertraute Frau, mein mir von Gott anvertrautes Haus, mein mir von Gott anvertrautes Geld, mein mir von Gott anvertraute, meine mir von Gott anvertraute Gesundheit. Wenn es aber so ist, dass es Gott gehört, dann kann er es auch wieder zu sich nehmen. Es ist schon richtig, wenn Generationen vor uns gefragt haben, ja, was ist mein Isaak? Wo muss ich bereit sein werden, etwas zu geben, Gott etwas zu geben, was mir am meisten bedeutet? Wo muss ich bereit sein, mich daran nicht zu hängen? Aber das ist nicht die Hauptaussage in dieser Geschichte. Denn Abraham musste Isaak ja letztendlich gar nicht opfern. Der Berg heißt nicht, Abraham gehorchte total, sondern der Berg hieß, der Herr sieht, er wird ersehen, er wird dafür sorgen. In der Guten Nachricht Bibel, der Herr sorgt vor. Und Generationen von Lesern werden sich gewundert haben an dieser Stelle. Ein Tier ist doch viel weniger wert wie ein Mensch. Wenn Abraham Isaak opfern sollte, ist ein Tier doch kein Ersatz dafür. Und da wird auch klar, dass die Geschichte an dieser Stelle eben noch nicht zu Ende ist. In der Passionszeit denken wir an noch einen Sohn, den ein Vater hergegeben hat, an Jesus. So wie Abraham mit seinem Sohn Isaak in das Land Moria losgezogen ist, so hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt. So wie Isaak das Feuerholz für den Opferaltar auf den Berg getragen hat, so musste Jesus das Kreuz, das Fluchholz auf den Hügel Golgatha schleppen. So wie Abraham das Messer gegen Isaak erhoben hat, so haben die römischen Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt. Aber es gibt einen wesentlichen Unterschied. Gott ist kein Engel in den Arm gefallen, als er seinen Sohn für uns opferte. Jesus ist in die Tiefe des Todes gegangen, damit wir leben können. So wie der Widder anstelle von Isaak geopfert wurde, so wird Jesus an unserer Stelle geopfert. Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt: Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Vielleicht haben Sie Lust, 1. Mose 22 zu Hause noch einmal zu lesen, sich in Abraham hineinzuversetzen, mal ganz langsam, mal zu gucken, was könnte in ihm vorgegangen sein. Nicht nur zwischen Vers 2 und 3. Dann ahnen Sie, was sich in Gottes Vaterherz abgespielt hat, als er Jesus sterben sah. Und dann wird aus dem entsetzten Ausruf, was ist das nur für ein Gott, der von einem Vater sowas verlangt? Die staunende Feststellung, was ist das nur für ein Gott, der sowas auf sich nimmt und seinen eigenen Sohn nicht verschont, weil er die Welt, weil er die Menschen so sehr geliebt hat. Was ist das nur für ein Gott, der einen dritten Weg findet, wo wir keinen mehr sehen und uns damit eine Hoffnung gibt, die konkurrenzlos ist? Der frühere Professor für Altes Testament, Klaus Westermann, hat es mal so ausgedrückt: Es gibt keine Macht auf dieser Welt und wird sie nie geben, die von Gott nicht gestört, gehindert, gehemmt oder mitten in ihrem Zuschlagen aufgehalten werden könnte, gegen alle menschliche Voraussicht. Es gibt niemals die Alternative, vor der Abraham zu stehen glaubte, in reiner Form, dass nämlich ein Mensch sagen muss: Entweder ich gebe preis, was mir von Gott anvertraut ist, oder ich muss sterben. Gott hat immer noch eine Möglichkeit, wo wir keine mehr sehen.
Für die neue Woche habe ich euch noch Folgendes mitzuteilen. Kirchenvorstandssitzung ist am Montag um 18.15 Uhr. Bitte denkt im Gebet mit an uns. Junge Gemeinde ist am Montag 19 Uhr. Die Frühstücks- und Begegnungszeit im Pfarrhaus Dierfeld ist am Dienstag und beginnt 8.30 Uhr. Kirchenchorprobe ist auch am Dienstag, 19.30 Uhr. Die kleine Korrente trifft sich am Mittwoch um 15 Uhr. Posaunenchorprobe ist auch am Mittwoch, 18.15 Uhr. Der Kreis Lebensmitte trifft sich am Donnerstag um 18.30 Uhr, zum Ostergarten nach Bad Schlema zu fahren. Treffpunkt ist der Marktplatz. Der Flötenkreis ist am Freitag und beginnt 15.45 Uhr. Nächsten Sonntag ist 9.30 Uhr Predigtgottesdienst mit anschließendem Abendmahl. Gleichzeitig ist Kindergottesdienst und Kinderstunde. Und unser Büchertisch ist sonntags nach dem Gottesdienst wieder geöffnet. Und ich denke, die Eva wollte uns noch etwas mitteilen.
Hallo, an dieser Stelle will ich sagen, dass unser Büchertisch wieder aufgestockt hat. Und wem das entgangen ist, es ist Konfirmationszeit. Und bei uns am Büchertisch gibt es von Kleinigkeiten über ganz tiefe Impulse, alles zu haben. Falls jemand noch was braucht, ihr seid herzlich willkommen. Ich werde heute hinten sein.
Dankeschön, Eva. Also macht reichlich Gebrauch. Die Beerdigung von Herrn Wolfgang Blüher findet am Mittwoch, den 20. März um 14 Uhr auf unserem Friedhof statt. Die Kollekte vom letzten Sonntag für den Lutherischen Weltdienst betrug 179,50 €. Für die eigene Gemeinde 395,02 €. Für die Kirchenerhaltung wurden 20 € gegeben. Und für den Förderverein wurden 28 € gespendet. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Die heutige Kollekte ist für die eigene Gemeinde bestimmt, wird im Gottesdienst und am Ausgang eingesammelt. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder aus dem Reichtum seiner Gnade.
Lasst uns beten. Herr, unser Gott, wir haben Geld gesammelt, um dir damit für alles zu danken, was du uns zum Leben schenkst. Wir geben dir von deinem Eigentum zurück. Wir bitten dich, gib, dass dieses Geld hilft, deine Kirche aufzubauen und Menschen mit dir bekannt zu machen. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Lasst uns in der Stille vor Gott bedenken, was uns von ihm und was uns voneinander trennt, und im Anschluss an diese Gebetsstille miteinander unsere Schuld bekennen mit dem Beichtgebet, das dann hier zu sehen sein wird oder im Gesangbuch unter der Nummer 800 steht. Lasst uns miteinander unsere Schuld bekennen. Herr, im Lichte deiner Wahrheit erkenne ich, dass ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken. Dich soll ich über alles lieben, meinen Gott und Heiland. Aber ich habe mich selber mehr geliebt als dich. Du hast mich in deinen Dienst gerufen, aber ich habe die Zeit vertan, die du mir anvertraut hast. Du hast mir meinen Nächsten gegeben, ihn zu lieben wie mich selbst. Aber ich erkenne, wie ich versagt habe in Selbstsucht und Trägheit des Herzens. Darum komme ich zu dir und bekenne meine Schuld. Richte mich, mein Gott, aber verwirf mich nicht. Ich weiß keine andere Zuflucht als dein unergründliches Erbarmen. Amen. So lautet der Auftrag von Jesus Christus: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Diese Vollmacht hat Christus seiner Kirche gegeben. Darum verkündige ich einem jeden und einer jeden von euch: Dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns weiter beten für uns selbst und für andere Menschen, die unser Gebet brauchen. Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns durch sein Leiden mit dem Vater versöhnt hat. Herr, wir bitten dich, heile die Christenheit von den Wunden der Verfolgung. Gib den verfolgten und bedrängten Christen Mut und Zuversicht. Wir bitten dich, erhöre uns. Überwinde die Macht des Bösen in dieser Welt durch Taten der Gerechtigkeit. Bewahre die, die Macht haben, vor dem Missbrauch ihrer Macht. Wir bitten dich, erhöre uns. Sei dort, wo Krieg ist. Heile die Trauer der Verwundeten und den Zorn der Opfer. Gib deinem Volk Israel Sicherheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Erbarme dich über alle, die dich nicht kennen oder die dich vergessen haben. Gib den Kranken Geduld. Und gib auch allen, die von Unfällen betroffen sind, Geduld. Wir bitten dich, erhöre uns. Erhalte uns in allen Prüfungen des Glaubens. Führe uns durch dein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Wir bitten dich, erhöre uns. Himmlischer Vater, sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Ich wünsch dir Gottes Segen, ich wünsch dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust. Gedanken, die die Seele inspiriert. Ich wünsche dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen. Entfalte alles, was du in dir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig, offen, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht. Gott segne dich. Manchmal ist die Hand Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und